so jeden Tag, wa?
Wir sind schon auf Sendung, du kannst anfangen.
Ach so, danke. Du wolltest ein sehr schnelles Intro heute machen, ne? Hattest du gesagt.
Ich muss heute Abend noch auf den Elternabend, ja, also insoweit, ich habe nicht so viel Zeit.
Oh, den hatte ich gestern übrigens, den Elternabend. Das war, aber nee, ich fange mal ganz anders an. Ich mach mal unseren normalen Einstieg. Also ich bin Florian immer noch und ich mache den Echte Papas Podcast und ich produziere den und ich führe durch und das Ganze mache ich irgendwie mit dem Marco auf der anderen Seite der
okay,
Kamera.
Ist ja alles gesagt und gemeinsam sind wir die echten Papas. Und dann sagst Papa, du immer noch Papas, du bist mein Echo, genau. Stellt meistens, lass mich kurz die Struktur dieses Podcasts erklären. Meistens stellt einer von uns dem anderen jetzt noch eine Frage, bevor wir zu unserem Gast kommen.
Ja, aber das weiß ich, das habe ich ja gelernt. Ich meine, das sind jetzt über 150, 200, 300 Folgen, die wir jetzt hatten. Und
Das ist ja mein Stichwort, gelernt. Okay, ja. Dann sparen wir uns heute die Frage und kommen gleich zu unserem Gast. Ne? Das ist nämlich der Bob Blume.
Schade, ich wollte dir eigentlich noch so viel von dem Elternabend gestern erzählen. Aber
machen wir morgen Abend beim Bier oder so. Nein, komm, ich komme gleich zum Bob Blume. Auch als Netzlehrer bekannt, Bildungsinfluencer, Podcaster, Blogger und jetzt auch Bestsellerautor, also total
zukünftiger
viel.
Bildungsminister.
Vielleicht auch das, genau. Und der hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Warum noch lernen? Für alle, die diesen Podcast nicht nur hören, sondern sehen. Ich halte dieses Buch hier mal in die Kamera.
Da ist ein Fragezeichen, Marco. Das musst du anders formulieren.
Warum noch lernen? Genau. Und der Untertitel ist, wie Schule in Zeiten von KI, Krise und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss. Und das ist natürlich ein dickes Brett. Also nicht nur ein dickes Buch, sondern auch ein dickes Brett. Und viele Fragen. Und darum haben wir uns auch die Eingangsfrage haben wir uns gespart, damit wir jetzt dem Bob eine Frage mehr stellen können. Oder auch zwei oder drei. Ja, dann setzen wir uns mal brav hin an unsere Tische und lassen den Lehrer mal reinkommen, oder?
Genau.
Okay. Werbung. Na, Papas, kennt ihr das auch? Als Vater redet man den ganzen Tag. Ob es darum geht, die Kids aus dem Bett zu bekommen, 10-mal zu sagen, dass sie endlich ihre Schuhe anziehen sollen oder abends die endlose Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen. Am Ende des Tages fühlt sich meine Stimme an, als hätte sie einen Marathon hinter sich. Gerade wir Eltern sind sehr auf unsere Stimme angewiesen. Kommunikation ist ja in der Erziehung auch das A und O, kann aber auf Dauer unsere Stimme sehr strapazieren. Damit eure Stimme jeder Belastung standhält, gibt es die Gilroy's Halstabletten. Die bilden nämlich einen befeuchtenden Schutzfilm, der sich auf die Schleimhäute in Mund und Rachen legt. So werden Beschwerden wie Halskratzen, Hustenreiz oder Heiserkeit ganz schnell gelindert und ihr müsst euch im Papa-Alltag keine Sorgen machen, dass eure Stimme schlapp macht. Schaut doch mal in den Shownotes vorbei, da findet ihr noch genauere Infos. Und jetzt zurück zu unserem Gesprächspartner.
Ja, herzlich willkommen, Bob.
Hi.
Bob Blume, ja, willkommen bei den echten Papas. Schön, dass das geklappt
hat. Schön, dass du da bist.
Und dass du eine Freistunde nutzt, um mit uns zu sprechen.
Genau, also es ist auch für mich die sechste Stunde. Nee, im Ernst, ich hoffe, das wird hier keine Pflichtveranstaltung. Ich habe richtig Bock, danke für die Einladung.
Boah, das über die Pflichtveranstaltung können wir uns später nochmal unterhalten. Aber steigen wir gleich mal in unser Gespräch ein, weil ich glaube, die Hörerinnen sind auch schon relativ gespannt, was wir so besprechen. Bob, dein Buch heißt Warum noch lernen? Mhm. Nee, anders, da ist ein Fragezeichen hinter. Warum noch lernen? Glaube ich, müsste man so betonen. Was war für dich der zentrale Impuls dieses Thema aufzugreifen? Ich meine, abgesehen davon, dass du Lehrer bist.
Du hast ja gerade eigentlich fast einen Fehler gemacht, der richtig gut ist, ne? Denn ich habe nach meinem letzten Buch von vor 2 Jahren einen TEDx-Talk gehalten. Das ist dieses amerikanische Vortragsformat. Und der hieß Warum lernen? Mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen. Und der Punkt an diesem TED-Talk war, dass ich gesagt habe, dass es viel zu viele Schülerinnen und Schüler gibt, die gar nicht mehr verstehen, warum sie etwas machen. Und wenn du nicht weißt, warum du etwas machst, dann hast du ein Problem, weil dann kannst du dich auch nicht motivieren. Und das ist empirisch auch belegt, aber das weiß auch jeder. Wenn ich mich irgendwie hinsetze und soll irgendwas üben und weiß gar nicht, wofür das irgendwie mal gebraucht werden könnte, dann ist das ein Problem. Und darauf habe ich dann quasi weiter rumgedacht und habe eigentlich vorgehabt, ein Buch zu schreiben, in dem eben genau dieser Punkt, das Warum, muss ins Zentrum des Lernens gemacht wird. Also wir müssen uns darauf konzentrieren, warum ist das eigentlich relevant für die Schülerinnen und Schüler? Und wenn wir es nicht wissen, dann ist das ein sehr guter Indikator dafür, dass der Inhalt weg muss. Weil wenn ich das selber nicht weiß, wieso sollte es noch da sein? Und während ich dann recherchiert und weitergemacht habe und natürlich auch meine eigenen Erfahrungen einbringen konnte und die von den Followerinnen und Followern, die mir quasi tagtäglich auch über ihre Probleme und aber auch über ihre tollen Erfahrungen schreiben, habe ich gedacht, Moment mal, eigentlich geht es nicht nur darum, dass das Warum ins Zentrum des Lernens kommt, sondern eigentlich muss das Lernen selbst viel mehr in die Schule. Und zwar aus dem Grund, damit die Schülerinnen und Schüler, die jungen Leute, nicht am Hausaufgabentisch ihren Vätern oder ihren Eltern die Frage stellen, warum soll ich das eigentlich noch machen? Das kann zum Beispiel ChatGPT und da die andere KI noch viel besser. Deshalb glaube ich, dass das eine zentrale Frage ist, die beantwortet werden muss. Warum eigentlich noch lernen? Und ich habe es ja auch im ersten Kapitel viel mit Fragen, ne, die so ein bisschen naiv erst anmuten. Also warum gibt es eigentlich noch Schulen? Warum gibt es eigentlich noch Lehrer? Und über diese Antwort der Fragen bin ich dann eben dazu gekommen zu sagen, nee, das muss eigentlich ein Buch sein, das dessen Hauptargument ist, das Lernen hat sich sowieso schon verändert. Leider Gottes aber oft außerhalb der Schule. Deshalb müssen wir das Lernen in die Schule bringen, weil ansonsten gibt es leider nur schwache Argumente dafür, dass die Schule ist. Das wäre nämlich dann so ein, naja, weil du halt hin musst, weil halt Schulpflicht ist und weil der Abschluss so wichtig ist. Und wenn man das Schülern mit auf den Weg gibt, dann machen die das vielleicht und vielleicht kann man auch Druck ausüben. Aber das Letzte, was sie machen, wenn die aus der Schule rauskommen, ist sagen, boah, hab ich Bock weiterzulernen. Und das ist fatal.
Bevor wir auf dein Buch nochmal zu sprechen kommen, das werden wir ja ausführlich tun, lass uns einmal einen Schritt zurückgehen. Ich meine, du bist Lehrer, du bist Blogger, Bildungsinfluencer, Buchautor, aber du warst natürlich auch mal Schüler. Das ist ja fast noch die interessantere Sichtweise. Wie war denn das eigentlich bei deiner Schulzeit? Was ist dir da in Erinnerung geblieben, positiv wie negativ? Ich hoffe, es gibt beide Seiten.
Ja, ich hatte eine ganz wunderbare Schulzeit, 12 Jahre und ein beschissenes letztes Jahr. Das liegt daran, ich war auf einer Waldorfschule und bin sozusagen diesem Gesamtkonzept mittlerweile distanziert kritisch gegenübergestellt. Ich sage immer, ich war zufriedener Endkunde. Ne? Das heißt, ich finde die Ideologie, die ich auch so benenne, dahinter in Teilen höchst fragwürdig. Aber das, was sozusagen dann rausgekommen ist, also das heißt, Montessori, Klammer auf, die mittlerweile auch kritisch gesehen wird, weil die ein teilweise wirklich rassistisches Bild hat, Klammer zu. Aber dieses Lernen mit Kopf, Herz und Hand, das hat mich total mitgenommen. Ich hatte richtig Bock auf die ganzen Sachen. Also, und was meine ich mit ganzen Sachen? Wir haben ja nicht nur gehäkelt, genäht, Kupfer getrieben, mit Eisen gearbeitet. Ich habe ein klingonisches Schwert irgendwie geschmiedet, sondern ich konnte auch sehr früh mich sozusagen in meiner Freude des Schreibens ausleben. Also ich habe zum Beispiel in der 12. Klasse ein Theaterstück geschrieben für 30 Leute. Und schon damals war es so, dass es so eine komische Irritation gab, wenn ich mit meinem damals besten Freund, der ist Gymnasialschüler geredet hat, der ständig gefragt hat, was hast du denn dafür gekriegt für eine Note? Was hast du denn dafür eine Note gekriegt und so? Und ich habe gesagt, du, habe ich eigentlich keine Note für gekriegt. Wir durften uns das selbst aussuchen und wir machen einen richtig großen Vortrag darüber mit der ganzen Schule. Wie geil ist das denn? Und der hat's wirklich nicht kapiert. Ne? Und das war schon damals so, dass ich gedacht habe, also vielleicht habe ich es nicht so, wie soll ich sagen, in der Tiefe reflektiert, aber dass es einfach unglaublich wichtig ist zu verstehen, warum mache ich das eigentlich, um überhaupt in so einen Zustand zu kommen des, ja, Flows, sagt man ja auch, ne? Also, dass man einfach richtig Bock hat, das zu machen, was man macht. Und insofern hat mich die Schulzeit sehr stark geprägt. Das letzte Jahr war halt krass, weil in Waldorfschulen man ja quasi erst ab der 12. Klasse einen Realschulabschluss hatte. Und das letzte Jahr geht's dann halt auf einmal mit dem krassen Druck los. Das war nicht so schön. Abi habe ich trotzdem geschafft.
Und war das mal ein Thema mit deinen Eltern, also Schule? Also war das etwas, worüber ihr euch auch gestritten habt? Oder war das etwas, was so gelaufen ist einfach?
Nee, wir haben uns nicht gestritten. Nee, man muss ja dazu sagen, es wäre völlig naiv zu denken, dass Wenn ich jetzt sage, meine Waldorfschulzeit war super, dass sich das sozusagen total verallgemeinern lässt. Und das liegt auch daran, dass die Eltern ja, bevor sie ihr Kind auf die Schule schicken, sich schon krass viele Gedanken machen. Das heißt, das ist, wenn man so will, auch eine Hürde, die gegangen werden muss. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass das in irgendeiner Form ein Streit war, sondern eher sehr viel Wertschätzung. Ich kann mich erinnern auch, dass meine Mutter mir zum Beispiel auch immer vertraut hat, wenn ich irgendwelche Hausaufgaben hatte oder so, dass ich die schon mache. Also ich habe diese Kombination, diese schreckliche Kombination auch und aus meiner Sicht dieses Vorurteil, dass Leistung nur mit Druck und Zensuren geht, selber gar nicht erlebt und kann mich da dann natürlich ein bisschen anekdotisch, ne, deshalb, das wird nicht reichen, aber kann mich da immer so als lebenden Beweis auch zeigen, dass es eben auch anders geht. Und das ist für mich, wenn ich das noch dazu sagen kann, ein ganz, ganz zentraler Gedanke. Denn egal, wo ich hinkomme, wo Leute, sage ich mal, mit verschränkten Armen sitzen und sagen, das hört sich ja alles ganz nett an. Offene Formate, Potenzialerfüllung, sinnstiftendes Lernen, kommt immer dieser Punkt, aber was ist denn mit der Leistung? Wir haben doch Leistungsverfall. Und ich lehne Leistung überhaupt gar nicht ab. Im Gegenteil. Ich zitiere an einer Stelle Humboldt, der das Leistungsprinzip überhaupt erst eingeführt hat, damit es nicht von einem adeligen Stand abhängig ist, was für eine Bildung man bekommt. Ich bin Leistungsfan. Nur meine eigene Erfahrung zeigt mir, dass Leistung vor allen Dingen da entsteht, wo Schülerinnen und Schüler auch autonom handeln können, wo sie verstehen, was sie machen, wo sie dabei, ich sage jetzt mal, begleitet werden, wie man es machen kann und wo sie dann auch diese, ich sage jetzt mal, diese Erfolgserlebnisse haben, unabhängig davon, wie das jetzt irgendwie zensiert wird. Ne, weil jeder weiß das ja zum Beispiel, wenn es rein nach Noten geht, könntest du sagen, jemand ist von einer 5 auf eine 3 gekommen und dann geht er nach Hause und sagt, und was weiß ich, die Oma sagt, ach, eine 3, naja, okay. Und in Wirklichkeit ist das eine irre Leistungssteigerung, die dadurch aber gar nicht anerkannt wird. Deshalb ist das, glaube ich, etwas, was ich aus dieser Schulzeit mitgenommen habe, dass dieses Tun und diese Konzentration auf das, was man tut, zu einer irren Leistung führen kann, egal ob sozusagen von außen irgendwelche Faktoren sind, die einen da mehr oder weniger reinzwingen. Und das finde ich für mich so als Ausgangsbasis extrem wichtig.
Konntest du in der Zeit auch für dich die Frage klären, wann Schule Spaß macht?
Das hört sich jetzt wirklich doof an, aber mir hat Schule immer Spaß gemacht. Also ich bin.
Ich glaube, das hört sich nicht doof an. Das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich.
Nee, weißt du, ja, aber das höre ich immer. Ne? Und ich habe zum Beispiel auch bei Verena Friederike Hasel, die hat ein Buch über neuseeländische Schulen gelesen, geschrieben, wo es darum ging, dass die Kinder erstmal weinen, wenn die Ferien kommen, weil sie wissen, ich kann jetzt nicht in die Schule. Und so müsste es ja sein. Ja, also ich bin ja beides. Ich bin Pragmatiker und ein Idealist. Ja, auch in dem Buch. Ich sage, so kann es jetzt schon gehen, so, und zwar zum Beispiel mit Mut. Und gleichzeitig sage ich, es müsste aber anders gehen, nämlich damit man nicht mutig sein muss, um es so zu machen, dass es schon gut geht. Aber ich bin als Typ immer so gewesen und im Studium später übrigens auch, dass ich gar nicht einsehe, mich zu langweilen. Also ich sehe das nicht ein und ich habe das noch nie eingesehen. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, boah, ist das langweilig, habe ich gedacht, okay, also dann muss ich mehr partizipieren, dann muss ich mehr mitmachen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich ziemlich vielen Leuten auch wirklich auf den Sack gegangen bin. Weil ich zum Beispiel in der Vorlesung mit 300 Leuten, wenn ein Professor was gesagt hat und ich habe es nicht kapiert, habe ich mich gemeldet und gefragt, wie er das meint. Und zwar nicht, weil ich mich da profilieren musste, sondern weil ich dachte, wenn ich das nicht kapiere, dann gibt's bestimmt auch noch, ich sage jetzt mal, 77 andere Leute, die es auch nicht kapieren. Und das hat dazu geführt, dass ich sagen kann, dass diese Reformschulbildung einen wirklich negativen und einen positiven Ausgang hatte. Und der eine ist mir viel wichtiger als der andere. Der negative war, meine Kommasetzung war total für den Arsch als Germanistikstudent. Übrigens, meine Rechtschreibung auch und Grammatikkenntnisse waren auch so, dass ich wusste nicht, was Subjekt, Prädikat, Objekt ist. Das heißt, ich bin eingestiegen mit richtig schlechten Noten im Grundstudium. Rausgekommen bin ich aber summa cum laude. Und zwar, weil mir das Bock gemacht hat. Ich habe das selber mir ausgesucht. Und immer, wenn jemand gesagt hat, oh, ich muss noch eine Hausarbeit schreiben, dachte ich, Ja, aber du hast doch das Seminar gewählt. Du hast doch das Thema gewählt. Das habe ich gar nicht kapiert. Ja, und das führt eben für mich zu der wichtigen Erkenntnis, wenn du jemandem, der formal nicht so gut ist, die Möglichkeit gibst oder Wege aufzeigst, wie er gut werden kann. Oder anders gesagt, wenn jemand aus der Schule geht und möglicherweise, was weiß ich, von der Checkliste der Norm, von der wir sagen, das ist, gehört eigentlich zur Allgemeinbildung dazu, nur 50% tickt, aber Bock hat, dann hält ihn keiner auf. Weil Formales kannst du immer nachholen, wenn du weißt, dass Lernen ein geiler Prozess ist für dich selber, für die Persönlichkeitsentwicklung und das wird ja heutzutage so, die Schüler sind auch total, oh, hier der Millionär, dies und das. Selbst dann, wenn es dir nur um Geld geht. Ja, weil wenn du sowas so gerne machst, dass du gar nicht davon lassen kannst, dann hast du so diesen Cristiano Ronaldo-Effekt, der zwar weiß, eigentlich kann ich schon am besten, aber ich bleib trotzdem noch 2 Stunden da stehen und übe Freistöße. Und ich will gar nicht, dass das alle so machen. Ich will aber, dass alle rauskommen und denken, nicht alles, was in der Schule gemacht wurde, fand ich gleich sinnvoll. Das geht gar nicht. Ja? Bildung bedeutet auch, Dinge kennenzulernen, gegen die man sich entscheiden kann. Aber du musst da rauskommen und sagen, ich habe gelernt, ich weiß, wie es geht und ich habe erfahren, dass das ein total sinnstiftender Prozess ist. Und alles, was danach kommt, sind Hindernisse, die man überwinden kann.
Fangen wir doch mal von vorne an sozusagen. Also du bist ja jetzt, ja, also jeweils, was die Schulkarriere angeht. Du bist ja Lehrer einer weiterführenden Schule, aber letztendlich der Grundstein wird ja in der Grundschule gelegt. Und ich glaube auch, dass da sich viele Eltern schon einen ziemlichen Kopf machen, wie das gelingen kann, so von der Kita, dieses Spielerische hin zur Schule, ne? Mehrere Stunden stillsitzen. Und letztendlich wollen wir ja nicht nur, dass unsere Kinder was lernen. Viel wichtiger ist ja eigentlich, dass sie auch glücklich sind in diesem Umfeld. Hast du da einen Tipp, wie man das als Vater oder Mutter optimal begleitet? Oder machen wir uns dazu zu sehr einen Kopf und haben es gar nicht in der Hand?
Ja, ja, also beides. Erstmal muss ich sagen, Grundschulen sind für mich die am meisten unterschätzte Schulform überhaupt. Wir kommen langsam immer mehr dahin, habe ich das Gefühl, das auch zu wertschätzen. Aber den wirklich krassen Impact schätzen wir noch nicht hoch genug ein. Also das heißt, es ist klar, dass jeder Euro in frühkindlicher Bildung, und damit meine ich Kindergarten und Grundschule, nachgerechnet werden kann in die Milliarden, was das sozusagen hinterher gesellschaftlich für einen Benefit hat. Das ist einer der Gründe, warum es so unglaublich irre ist, dass wir da so wenig investieren. Übrigens auch ins Personal. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich die weiterführenden Schulen von den Grundschulen schon eine Menge abschneiden können. Denn dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Preußische, dieses jetzt sitzen alle an der gleichen Stelle still, das mag es noch geben. Aber Grundschulen waren das, die gesagt haben, wir brauchen auch einen Lesebereich, wir brauchen da auch ein Sofa, wir experimentieren mit verschiedenen Formaten, wie man lernt, wir beziehen das, die Bewegung mit ein. Und es gibt auch immer mehr Grundschulen, die sich nach dem sogenannten Growth Mindset ausrichten von Carol Dweck, das ich auch in meinem Buch beschrieben habe und das mich zu den Eltern führt. Das geht nämlich, das ist, kann man sagen, eine wissenschaftlich fundierte Haltung gegenüber jemandem, der lernt. Man könnte das so sagen, das Fixed Mindset heißt, du willst deinem Kind eigentlich was Gutes tun und sagst immer, boah, du toll gemacht in Mathe, eine 1, du bist aber auch talentiert. Also da hast du wirklich Talent. Und wenn du das jetzt immer ein paar Jahre machst, kann, und in der Grundschule ist es manchmal vielleicht schwierig, aber viele gehen da auch einfach so durch. Und dann kommt das Kind auf die weiterführende Schule, Klammer auf, übrigens viel zu früh, Klammer zu, und kann was nicht. Dann ist sozusagen diese Idee davon, dass du das Kind unterstützt hast mit ständigem Hinweis auf Talent, verkehrt sich ins Gegenteil. Das sagt nämlich, ich kann das nicht, ich bin wahrscheinlich nicht talentiert genug. Und das wiederum kann dazu führen, dass du dann sozusagen vor der Aufgabe resignierst. Growth Mindset heißt, du betonst sowohl den Prozess als auch die Anstrengung. Also das ist jetzt natürlich total zusammengefasst. Die Zuhörenden wissen, das sind halt im Buch natürlich ein paar Seiten, die ich dazu schreibe. Das heißt aber, du, das Wort noch sollte in jedem Sprachgebrauch sein. Ah, du kannst das noch nicht. Ja, dann gucken wir mal, wie du es noch weiter dazu lernen kannst. Was hast du heute gelernt, anstatt welcher Stoff kam dran? Ja, was fandest du heute interessant? Und dann kann es natürlich sein, dass mal gar nichts interessant ist, so, aber das ist eine Fokusverschiebung. Weg von diesem, ah, du kommst in die Schule. Naja. Dann fängt ja jetzt der Ernst des Lebens an. Versteht ihr, das ist schon so ein, so. Und dann ist es wirklich so auch, okay, du hast nur eine, was weiß ich, 3- gekriegt oder so, da musst du aber, da, und so. Und das ist, glaube ich, was so eine Haltung, die den Fokus verschiebt, kann ein Bestandteil davon sein, Kinder zu unterstützen, ohne jetzt sagen zu müssen, also ich muss jetzt erstmal dieses und dieses und dieses und dieses machen. Denn, und das wäre der letzte Punkt, meine Antwort, ich glaube ja, in der Tat, wie du es gesagt hast, eine Sache, die die Eltern besser machen könnten, ist mehr zu chillen. Denn unabhängig vom Lehrermangel, der ist beschissen und der muss politisch beherrscht werden, sind Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, ich glaube, die haben auch eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bessere Ausbildung gegenüber der Praxis. Und da gibt es ganz, ganz tolle Lehrkräfte. Und ich glaube, mit so ein bisschen weniger so, jetzt muss noch das und so und jetzt lass uns noch mal Mathe üben und ein bisschen mehr, ich sag mal, zugewandtem Interesse, könnte man auch schon ja den Unterschied machen, auch fürs eigene Kind.
Ja, finde ich spannend, dass du das sagst. Gestern Abend war Elternabend von meinem Sohn. Mhm. Meine Frau war diesmal da. Der ist 8 Jahre, der ist in der Grundschule und der hat auch eine wahnsinnig tolle Grundschullehrerin. Mhm. Die ganz viel ermöglicht, die also wirklich super enthusiastisch ist und da auch, wie du gerade sagst, ne, so diese Leseecken oder auch die Möglichkeit beispielsweise, wenn man sich nicht konzentrieren kann, sich Mickey-Mäuse-Ohr aufzusetzen, ne, Kopfhörer aufzusetzen und dann auch wirklich seinen Ruhepol zu finden. Und trotzdem merken wir, dass er merkt, glaube ich, dass es jetzt anzieht. Ne? In der dritten Klasse, gut, die bekommen jetzt noch keine Noten. Jetzt geht's erst mit Hausaufgaben los. Das ist eine Hamburger Grundschule hier. Und was wir uns jetzt gerade seit gestern auch wieder vermehrt dann eben fragen, wie können wir die Begeisterung fürs Lernen zu Hause fördern? Weil wir merken, er versperrt sich gerne zu Hause zu lernen. Lesen. Jetzt muss man dazu sagen, er hat auch eine Leserechtschreibstörung, also LRS. Das heißt, wir sind da sowieso auch nochmal jetzt viel stärker auch beim Thema Förderung dran. Und der merkt ja auch, dass da was passiert, beziehungsweise dass er, sagen wir mal, ein bisschen schwächer ist als die anderen.
Also fernab von Strategien. Ne? Also es gibt ja wirklich Strategien, wie man zum Beispiel durch Bewegung und durch unterschiedliche Methoden, also so Werkzeug, Koffer, die Caroline von St. Ange zum Beispiel hat dazu geschrieben, wie man Kinder besser begleiten kann. Und wenn ich schon bei Caroline von St. Ange bin, die das Buch geschrieben hat, alles ist schwer, bevor es leicht wird, kann ich auch direkt sagen, Saskia Nichtsjahl hat jetzt, wenn wir sprechen, auch gerade das Buch Ein Kopf voll Gold rausgebracht, in dem es um Neurodivergenz bei Kindern geht. Also das ist spezifisch, so, ne? Weil da kann man ja nicht allgemein sagen, mach es so und gut ist. Aber ich würde sagen, 3 Punkte sind wichtig. Der eine Punkt ist, dass man zusammen mit seinem Kind auch überlegt, wo ist denn möglicherweise ein guter Ort und eine Zeit, wo du das machen kannst? Ich bin ja selber im Familienrat mit Katja Saalfrank und diese bindungsorientierte Erziehung. Und da geht es eben darum, dass man eben diesen Druck nicht erzeugt, nein, jetzt ist Hausaufgabenzeit, sondern dass man auch guckt, okay, also wie fühlst du dich gerade? Wie können wir es für dich irgendwie schön machen? Und das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass das Kind die Hausaufgaben unterm Tisch macht. Oder zu einer Zeit, wo man sagen würde, ach, das ist jetzt etwas, wo ich nicht gedacht hätte, dass das gut ist. Aber ich sag jetzt mal, Möglichkeitsräume schaffen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, und diese Möglichkeitsräume zu schaffen, das ist halt nicht nur kognitiv. Weißt du, weil du kannst bei einem Grundschulkind nicht, die können noch nicht antizipieren und abstrahieren im Sinne von, dass man so auf sie einredet, weil man selber sagt, das ist kognitiv, ist doch, du musst das doch machen, sonst kannst du hinterher das nicht oder so. Sondern das ist erstmal zu sagen, also ich gebe dir die Möglichkeit, zum Beispiel einen Ort zu suchen oder zusammen mit uns, wenn das möglich ist, eine Zeit zu haben, wo wir das besser hinkriegen. Das zweite ist, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass diese Relevanzfrage, die ich in der Schule ja sehen möchte, auch wichtig finde für die Kinder. Also dass man vielleicht auch ungefragt, wenn man das also ohne dass das jetzt das gefordert ist, ungefragt dem Kind sagt, Mensch, ach, Baumbenennung. Ah, das ist ja total spannend, ja. Wie oft gehe ich irgendwie durch den Wald und frage mich, was ist das für einer? Können wir mal kurz auch nach draußen gucken? Ja, Mensch, wenn du das machst, dann kannst du ja richtig hier so, ja. Also, das ist was ich mit Relevanz meine. Es geht nicht um Nützlichkeit. Ja, wenn man ein Gedicht interpretieren kann, das ist so dieses Standardbeispiel, dann kannst du nicht irgendwie besser deine Steuererklärung machen. Aber wenn du verstehst, wie Gedichte sprachlich aufgebaut sind, dann kannst du viel besser verstehen, warum Bodo Wartke mit einem deutschen Lied einen globalen Hit gelandet hat. Ist übrigens auch einer der Gründe, warum Lehrer aus meiner Sicht eben sich auch mit dieser digitalen Welt befassen müssen, weil da liegt unglaublich viel rum, was man nutzen kann. Und also diese Relevanz. Und der dritte Punkt hat auch mit Vorbildcharakter zu tun. Seinem Kind die ganze Zeit zu sagen, du musst lesen und selber nie ein Buch in die Hand zu nehmen. Naja, das ist eine Diskrepanz, die wir kennen, so nach dem Motto, Zigarette in der Hand übrigens, also Rauchen ist schädlich für dich. Dieser Vorbildcharakter, der ist eben auch in der Aktivität. Und ich weiß selber, wie schwierig das manchmal ist, aber ich habe das zum Beispiel mit meiner Tochter auch, dass wir dann gesagt haben, wir machen jetzt mal eine Lesezeit. Ja. Und übrigens, meine Tochter mal als Beispiel, da haben wir Bücher geschenkt, die kriegt total gerne vorgelesen, aber die hatte wirklich nicht so den Antrieb, selber sich hinzusetzen und zu lesen. Und irgendwie habe ich ihr mal so ein lustiges Taschenbuch Donald Duck gegeben. Alter Schwede, ging die auf einmal ab. Ja. Ey, alter Schwede. Ja, Papa, lass mich noch eben zu Ende lesen. Dann kann man sagen, ja, okay, Donald Duck ist keine Hochkultur. Ja, scheiß drauf. Es geht nicht darum, sozusagen hinzugehen und zu sagen, jetzt nimm direkt den Faust in die Hand, sondern es geht darum, sozusagen etwas zu aktivieren. Und der Witz ist, jetzt liest sie aber ein lustiges Taschenbuch, jetzt liest sie aber plötzlich auch die anderen Sachen. Und jetzt also Zusammenfassung, Möglichkeitsräume, ja, weniger Druck, sondern gucken, gibt's vielleicht einen Ort oder eine Zeit, wo das besser geht? Relevanz, das so ein bisschen, ne, kognitiv, und auch Vorbild sein. Das sind, glaube ich, drei Dinge, die den Kindern zeigen, ah ja, Mensch, das hat vielleicht, das ist vielleicht auch eine schöne Sache, die ich da mache. Auch wenn mir ganz klar ist als letzter Satz, dass das nicht immer genauso geht. Manchmal ist es so, manchmal wird es so sein, dass man sagt, ja, ich sehe es, das ist gerade viel, ne? Ja, ist gerade viel. Ja, Mensch, dann gucken wir jetzt mal, dass wir es Stückchen für Stückchen schaffen. Ne?
Also Donald Duck als Einstiegsdroge sozusagen auch, oder?
Genau, und das ist aber für mich auch so ein bisschen der Hinweis darauf, dass man nicht verzweifeln sollte, wenn es mal nicht sofort klappt. Manchmal sind Kinder gerade einfach auch in einer anderen Lebensphase. Ja, manchmal platzt irgendwie ein Knoten, weil ich höre das oft so, ah ja, ich habe so versucht und mit gut zureden und was weiß ich nicht was. Und das ist das, was ich meine mit diesem, sag mal, kognitiven Ansatz. Ja, wir gehen in so eine Art von Überzeugungsarbeit rein. Da würde ich sagen, bleibt ruhig, so probiert's mal aus. Setzt euch mal jeden Mittwoch, ja, um 17.30 Uhr hin, zusammen mit der Frau und sagt, wir machen jetzt gerade übrigens Lesezeit. Ne? Falls du auch möchtest, da ist was. Und probiert das mal aus. Und vielleicht ist es in der dritten Woche nicht, in der vierten Woche, aber wenn die sehen, ach Mensch, die machen wieder Lesezeit, irgendwann muss da ja was dran sein. Ja? Und das ist sozusagen weniger dieses, ach Mensch, jetzt lies doch mal, so, sondern mehr dieses, ey, wir laden dich ein, das auch zu machen. Und diese einladende Haltung, die ist, glaube ich, auch wenn man als Eltern natürlich öfter unter Druck setzt und will, dass irgendwas sofort passiert, die ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade für sowas wie Lernen und ja, in dem Fall zum Beispiel Lesen oder Schreiben.
Kommen wir mal von der Familie auf so eine übergeordnete Ebene. Also, weil du in deinem Buch oftmals von dieser Diskrepanz sprichst zwischen dem Bildungssystem und der Realität, in der wir leben. Was siehst du denn als dringendste Reform im Schulsystem? Also, es gibt Hunderte wahrscheinlich. Aber wenn du jetzt, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, Bob, fang an, das zu reformieren, was wäre deine erste Tat?
Ich mach's auf zwei Arten. Die langweilige Art ist, wir brauchen 100 Milliarden. Ja? Naja, dafür, dass die Schulen die schönsten Gebäude in der ganzen Stadt sind. Alle. Du musst da reingehen und denken, boah, hier möchte ich sofort bleiben und arbeiten. That's it. Und natürlich auch fürs Personal. Das Problem ist, wir haben es jetzt gerade mit Feuerlöscharbeiten zu tun, ja? Also, wenn ich sage, was bräuchten Schulen eigentlich, dann müsste ich eigentlich sagen, naja, wir bräuchten Geld bei manchen, damit die Toilette benutzen können. Oder wir brauchen genug Lehrkräfte, damit nicht jede dritte Stunde ausfällt. Das ist Realität. In Berlin sind 50% der Lehrkräfte Seiteneinsteiger. Aber wenn ich utopisch werden dürfte, dann würde ich sagen, die Schulen müssten die schönsten Gebäude in der ganzen Stadt sein. Die müssten Räume haben, das muss lichtdurchflutet sein, da müssen Instrumente hin und Kunst und Literatur und all das, was übrigens ein großer Teil auch für Chancengerechtigkeit ist. Denn die das zu Hause haben, da sind die Kinder damit konfrontiert, mit dem Klavier, mit der Gitarre vielleicht. So. Die das nicht haben, da ist die Schule der einzige Ort, wo das überhaupt stattfindet. Also so, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, in meinem ganzen Buch geht es ja ums Lernen. Und das kann man ganz, ganz konkret machen. Es gibt eine große sogenannte Metastudie von John Hattie. Das ist, kann man sich so vorstellen, dass diese Studie tausende von weiteren Studien in sich vereinigt und auswertet, was für das Lernen am effektivsten, am sinnvollsten ist. Und bei der letzten Auflage, die ist noch gar nicht so alt, wurden insgesamt 200 Millionen Schülerinnen und Schüler quasi eingebunden. Ja, da gibt's auch Kritik dran, sei jetzt mal geschenkt. Dort wird klar gemacht, wann Lernen eigentlich am effektivsten ist. Und dann gibt es Effektstärken. Damit will ich jetzt euch nicht langweilen, will nur sagen, das Effektivste am Lernen ist auch titelgebend für die deutsche Übersetzung gewesen, Lernen sichtbar machen. Und ich sage euch jetzt mal den Unterschied. Schule hat traditionell so funktioniert und war übrigens auch sinnvoll. Vorne geht jemand rein, erzählt, wie die Welt ist, dann nennen wir den Lehrer und sagen auch Wissensvermittler und der vermittelt dann sein Wissen und dann gehen die Schüler nach Hause und fangen die eigentliche Arbeit erst an. Und zwar mit dem Problem, wie soll ich denn das jetzt eigentlich machen? Also wie? Warum auch? Aber wie? Schule muss aber der Ort sein, wo dieses Wie die größte Rolle spielt, der Prozess. Also ganz konkret, anstatt dass ich in die Schule gehe und sag, also wir müssen jetzt leider Gottes eine Gedichtinterpretation machen, als Beispiel so lala, weil ich finde, wenn es tatsächlich so ist, wie der Bildungsplan sagt, dass man den Schülerinnen und Schülern den Horizont für Gedichte eröffnen müsste, ist das Schlechteste, was du machen kannst, danach eine 0815 Einleitung, Hauptteil, Schluss, Gedichtinterpretation schreiben, aber das mal nur so nebenbei. Aber wenn ich das schon machen muss, dann sage ich also nicht, so geht eine Gedichtinterpretation und jetzt schreibt ihr zu Hause eine. Sondern wenn ich schon das Gefühl habe, ich schaff's sonst nicht, sage ich, guck bitte alle das Video, wie man eine Gedichtinterpretation schreibt zu Hause, wo ihr wollt, wie ihr wollt, wann ihr wollt, erinnert euch Möglichkeitsräume. Und wenn ihr dann zurückkommt, dann klären wir Fragen. Ich kann mich sprechen im Gegensatz zum, oder Fragen beantworten im Gegensatz zum YouTuber. Und dann schreibt ihr, während ich da bin. Und was sich dann verändert, ist, dass ich dann da bin, um zu sagen, hier kannst du eine Strategie anwenden, hier kannst du das so machen oder ich zeig dir mal, wie du es machst. Das ist als Gedankengang vielleicht für den einen oder anderen trivial. Ich glaube aber, dass sozusagen darin der Schlüssel für eine veränderte Schule ist. Denn wenn, weißt du, es gibt Schüler, Beispiel, die fangen in der siebten Klasse an, Netflix zu gucken. Und ab der 9. können die besser Englisch sprechen als ihre Lehrer. Und die fragen sich dann, wieso soll ich denn da jetzt hingehen? Und genauso ist das bei anderen Dingen. Ich meine, du weißt irgendwie, ja, habe ich ja schon gesagt, ne, Zensuren und Prüfung und so ist schon klar. Aber wenn die Schule so funktioniert, dass du da hingehst und du merkst, wie du besser wirst, du merkst sozusagen, dass du plötzlich kapierst, wie du in verschiedenen Fachbereichen lernst. Denn dieses Lernen, was manche Schulen machen, ist ein Mythos. Du kannst nicht lernen. Lernen ist in vielen Schulen, wir gucken mal, wie eine PowerPoint geht. Und jeder, der professionell Vorträge hält, der weiß, eine gute PowerPoint-Präsentation, die ist deshalb gut, weil einer so viel Ahnung hat, dass er weiß, was er alles weglässt, bis nur noch ein Satz auf der Folie ist. Das kannst du nicht lernen, indem du sozusagen sagst, und jetzt bedienen bitte. Sondern lernen zu fokussieren heißt, in jedem Fach auf diesen Prozess zu konzentrieren. Und das ist, weil du gefragt hast, dieser zweite Punkt, wo ich sage, ja, man müsste an Schrauben drehen von außen, Lehrkräfte, Gebäude, Ausstattung, Technik. Aber ich finde es auch wichtig, die Reform von innen zu starten. Und die heißt, Lernen ins Zentrum jeder schulischen Bildung.
Gut, dass du das sagst. Damit steigt nämlich meine zweite Frage ein, oder meine nächste Frage, nicht meine zweite Frage, also sind wir schon drüber hinweg. Aber ganz kurz nochmal, was Lernen betrifft. Das einzige Lernen, was ich gelernt habe, ist das Auswendiglernen. Und damit bin ich immer ganz gut gefahren, gerade bei Vokabeln und den Ereignissen im Geschichtsunterricht, dass man nur so am Rande. Also insofern, glücklich bin ich damit nicht geworden.
Nee, ich möchte ganz kurz einhaken, weil mir nämlich auffällt, ich habe letztens ein Vorgespräch gehabt zu einem Vortrag, zu dem ich bin. Und da habe ich gesagt, dass ich meinen Vortrag irgendwie auch, der sollte was mit Lernen heißen. Und dann haben die gesagt, nee, Lernen, das wäre zu verkürzt, denn es geht ja um Demokratie und so. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß. Aber wir machen ja alle den Fehler, zu denken, Lernen bedeutet, sich hinzusetzen, was auswendig zu haben, damit man es hinterher auskotzen kann. Wirkliches Lernen geschieht ja in der Tätigkeit. Das heißt, du kannst auch Demokratie nicht lernen, wenn du ein Arbeitsblatt bekommst. Das Arbeitsblatt zu bekommen und zu sagen, so funktioniert der Bundestag, so funktioniert der Bundesrat, das ist schon okay, das kannst du schon machen. Kannst auch anders machen, aber so. Aber du kannst mit einem Arbeitsblatt keine Partizipation lernen. Ja, das ist das, was John Dewey meinte mit Learning by Doing. Lernen ist eben ein Prozess, der immer mit einer aktiven Form der Tätigkeit zu tun hat. Deshalb, ne, Leute sagen immer, ja, aber wird denn der Lehrer dann nicht unnötig? Im Gegenteil. Der Lehrer ist dann unnötig, wenn er 40 Jahre immer dasselbe sagt, was man mittlerweile auch auf YouTube gucken kann. Und ich würde so weit gehen und sagen, dass es YouTuber gibt, die millionenfach aufgerufen werden, die sagen, das sagt uns doch was. Das sagt uns nämlich, weil kann schon sein, dass die sagen, Daniel Jung und Lehrer Schmidt sind viel besser als mein Lehrer. Glaube ich aber nicht. Ich sag ganz kurz, warum ich das nicht glaube. Wenn Schüler meine YouTube-Videos zum Lernen finden, zu Deutsch, ich habe da so ewig lange, wo ich so sage, ich interpretiere nicht nur ein Gedicht, sondern ich sage, wie ich das mache. Dann schreibe ich, dann kommentiere ich das und so weiter und so fort. Dann bedanken die sich ohne Ende. Wenn die aber auf meinen Blogbeitrag gehen, zum Beispiel, warum noch Lyrik? Ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, da schreibe ich 100 Gründe, warum man Gedichte schreiben soll. Und die Lehrer zwingen die quasi, diesen Blogbeitrag zu lesen. Dann beschimpfen die mich als Hurensohn. So, ja, und noch viel Schlimmeres. So, was ist das jetzt? Bin ich der Hurensohn oder bin ich der hilft? Der Unterschied ist, dass sie bei dem einen autonom handeln und auswählen, was sie wollen, und beim anderen genötigt werden. Und das wiederum heißt, dass es sozusagen sehr viel damit zu tun hat. Ich mache jetzt mal ein bisschen eine pathetische Metapher. Ich muss da manchmal dran denken an Morpheus aus dem ersten Matrix-Film, der Neo sagt, ich kann dir nur die Tür zeigen. Durchgehen musst du selbst. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Ich kann kein Wissen vermitteln. Jeder Lehrer weiß, wenn er Frontalunterricht macht, geht er raus und denkt, boah, Das haben die kapiert. In Wirklichkeit hat man mit drei Leuten gesprochen. Einer hat aus dem Fenster geguckt, der dritte hat gerade was ganz anderes gemacht. Und hinterher kriegst du die Klassenarbeit und denkst, ja, aber eigentlich war das doch so gut. Ja, weil man Wissen nicht vermitteln kann, sondern was man kann, ist Lernen initiieren. Und das ist die Zielsetzung meines, ich sag jetzt mal, Unterrichts. Und ich gehe natürlich raus und sage mutig, das sollte auch die Zielsetzung eines jeden Unterrichts sein.
Hm. Finde ich gut. Jetzt hat ja aber auch das Lernen oder der Lernprozess ja auch, der ist ja nicht immer erfolgreich. Ne? Der kann ja auch mal daneben gehen.
Voll.
So. Wie gehen denn Eltern oder sagen wir mal andersrum, viele Eltern haben ja Angst vor Misserfolgen ihrer Kinder in der Schule. Wie können Sie Ihren Kindern beibringen, mit Fehlern und Herausforderungen beim Lernen umzugehen? Ja. Weil du hast es ja vorhin, wir haben ja schon drüber geredet, beziehungsweise du hast es ja auch schon erwähnt, dass Lernen oder sag mal verklausuliert, dass Lernen nun mal einfach nicht immer ein Spaziergang ist.
Ja, ja, pass auf. Aber jetzt, aber trotzdem, weißt du, was bei der Frage mitschwingt, finde ich? Bei der Frage schwingt mit, wir wissen, es gibt immer auf die Fresse, wie kann ich denn am besten verarzten? Das ist eine super Frage.
Oh, finde ich gut. Ja. Das können wir auch so
genau,
stellen.
Das ist eine super Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Was ich beantworten kann, ist die Frage danach, könnte es nicht anders gehen? Ich gebe dir ein Beispiel. Schule funktioniert oft in Einheiten. Man hat in Mathe eine Einheit. Die geht 6 Wochen. Nach 6 Wochen kommt die Klassenarbeit. Die Klassenarbeit ist oftmals das erste Mal, dass du eine Rückmeldung kriegst. Also kriegst du zum Beispiel die Rückmeldung, du kannst es nicht, du hast eine 5. Die Konsequenz ist, gar keine. Denn selbst wenn Lehrer sagen, ja, dann verbessere die, hat überhaupt keinen Lerneffekt. Irgendwie mal kurz, die Klassenarbeit hat keinen Lerneffekt. Also sage ich als Lehrer, so etwas, was ich mir selber als Bullshit dann angewöhne, sowas wie, wäre gut, wenn du das noch nachholst. Weil ich weitermache mit einem Inhalt, der darauf aufbaut. Also mit anderen Worten, Björn hat nach 6 Wochen mit meiner Hilfe, mit den Klassenarbeiten, mit den Hausaufgaben und mit meinem Unterricht es nicht hingekriegt, etwas zu tun und soll es jetzt alleine machen, weil das, was darauf folgt, darauf aufbaut? Das ist doch völlig irre. Ja, wir haben uns nur daran gewöhnt. So, und also was heißt das jetzt? Naja, das heißt, unter anderem, da kommt übrigens KI ins Spiel, dass die Schülerinnen und Schüler natürlich viel eher eine Form von konstruktivem Feedback über das, was sie machen, erlangen müssen. Es gibt übrigens, Sachen, ich meine, wir sind ja nicht bei Zeit alles gesagt. Es gibt auch noch ganz, ich sag jetzt mal, alternative Prüfungsformate. Die Universitätsschule Dresden zum Beispiel, die hat sogenannte Gelingensnachweise. Da wird dann sozusagen nicht alles auf einem Balk gemacht, also alles auf einmal, sondern du kannst sagen, ich bin jetzt bereit, folgendes Stück zu machen. Und dann machst du das, ich bin jetzt bereit, folgendes Stück zu machen. Aber wenn das nicht geht, dann gibt es mittlerweile zum Beispiel durch KI die Möglichkeit, dass ich Schülern, bleiben wir mal bei der doofen Gedichtinterpretation. Also ich weiß, wir müssen die schreiben, weil steht im Bildungsplan. Und selbst wenn ich sie jetzt ignorieren würde, hätten die natürlich ein Problem, wenn sie es im Abitur dann trotzdem machen. So, jetzt gibt es zum Beispiel eine KI, die der kann man erklären, wie eine Gedichtinterpretation und die einzelnen Teile aufgebaut sein sollten. Und auch, wie genau. Also du sagst, in einer Einleitung müssen folgende Dinge, aber nicht nur faktisch, sondern es muss auf das Thema eingeleitet werden und so weiter. Hauptteil, da muss das und das und das und das. Jetzt schreiben die Schüler ihren Aufsatz, geben den in die KI rein und kriegen für jeden Teil erstmal eine komplett individuelle Rückmeldung auf ihrer Niveaustufe. Aufgrund dieser Rückmeldung der KI überarbeiten die ihren Text, ihren Aufsatz, geben es nochmal in die KI rein und kriegen nicht nur eine Rückmeldung über das, was sie da geschrieben haben, sondern die KI, weil die generativ ist und sich erinnert, die sagt, die kann sich darauf zurückbeziehen. Die sagt, im Gegensatz zu deiner letzten Einleitung, hast du jetzt viel besser beschrieben, worum es in dem Thema eigentlich geht, sowas. Und was dann passiert, ist Folgendes. Dann komme ich als Lehrer natürlich viel mehr ins Spiel, weil natürlich die Schüler nicht sagen, ah ja, die KI hat es mir jetzt beschrieben, alles klar. Sondern die kommen natürlich, die melden sich und fragen, Herr Blume, Anscheinend habe ich es besser hingekriegt jetzt mit dieser Einleitung. Aber was meint die KI denn mit, ich soll noch bildhafter werden? Und da bin ich dann am Start. Und wenn ich das mache und wenn wir das machen, dann ist sozusagen, wenn die Klassenarbeit kommt, ist das das vierte Mal oder das fünfte Mal oder das sechste Mal, dass die intensivst geübt haben. Und zwar alle und nicht nur die mit dem Akademiker, mit den Akademikereltern. Die eben zu Hause jemanden haben, der die ganze Zeit daneben sitzt, weil es gibt ja auch die anderen. Kann man dann trotzdem noch scheitern? Ja, man kann trotzdem noch scheitern. Aber wenn man innerhalb des Systems, und ich sage ja, es gibt auch andere Systeme, aber wenn man innerhalb des Systems sich darauf konzentriert, dass die, dass das besser wird, ist zumindest die Möglichkeit viel geringer, dass du dann, wenn es wichtig wird, bei dieser Klassenarbeit, das erste Mal überhaupt weißt, was du kannst oder nicht. Und das sind so Dinge, ich weiß nicht, da haben wir uns so dran gewöhnt, dass die Frage, die du mir gestellt hast, die total sinnvolle Frage, die Frage ist, wie kann ich meinem Kind jetzt eigentlich helfen, damit umzugehen, dass es das System so beschissen ist? Ja, anstatt zu sagen, könnte das System nicht so sein, dass ich dauernd meinem Kind damit helfen muss, diese Frustration zu überwinden.
Ja, das stimmt. Wobei ich aber auch sagen muss, also aus meiner Erfahrung heraus, Systeme, solche Art von Systeme zu verändern, oder eben meinem Kind zumindest ansatzweise Mut zu machen, dass nicht jeder Fehler automatisch dann eben einen Weltuntergang bedeutet, glaube ich, also rein von, ne, von der Umsetzung her schon eher der Realität wahrscheinlich entspricht.
Naja, aber guck, deshalb schreibe ich ja auch Bücher, in denen es um konkrete Handlungsmöglichkeiten geht und in denen ich nicht schreibe, alles wäre besser, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja, denn natürlich hast du recht, Fehlerkultur ist wichtig. Aber das ist ja sozusagen das Problem, was wir gerade eben schon hatten. Ich sage, bitte lies, aber lies selber nicht. Wenn ich sage, Mensch, Fehler sind Freunde und Helfer, aber in der Schule ist das Gegenteil der Fall, dann sagen die, ja, du bist zwar nett zu mir und das ist auch schön und übrigens mach das weiter, das ist wichtig, aber in meiner Lebensrealität ist es ja eigentlich gar nicht so. Ne? Das heißt, ich habe in meinem Buch schreibe ich, glaube ich, nehme ich die Metapher des Nudgings. Das kommt aus dem Marketing eigentlich, so dass man so ein bisschen hingeschubst wird. Also ne, in dem Fall, was weiß ich, du gehst in Edeka, du riechst das Brot und du hast mehr, du kaufst automatisch mehr ein, weil du so ein bisschen geschubst wirst. Das ist ja sozusagen das, was ich mit einem Buch auch machen kann. Ich sage immer, die Hoffnung nicht aufgegeben. Aber sagen wir mal, die Chance ist gering, dass in Deutschland mal tatsächlich eine flächendeckende Bildungsdebatte stattfindet, wie sie zum Beispiel mal stattgefunden hat bei Sarrazins Deutschland schafft sich ab. Da sind wir immer am Start, ja. Da sozusagen wird in jedem Feuilleton-Artikel drüber geschrieben. Aber was ich kann, ist ein bisschen stupsen. Und es gibt auch andere Leute, die stupsen. Und das wiederum führt dazu, dass dieses, was du sagst, Fehler sind Helfer, das kann auch aus dem Schulinneren kommen. Und einer der Dinge zum Beispiel, die allen Lehrerinnen und Lehrern helfen würden aus meiner Sicht, wäre, wenn man bei all diesen Dingen, die man ja schon weiß, wie Lernen besser funktioniert, standardmäßig sich ein Feedback lassen geben würde von den Schülerinnen und Schülern. Und zwar nicht irgendein Feedback, so sagt mal, wie fandet ihr meinen Unterricht, sondern da gibt's geniale Werkzeuge. Ich gebe mal nur ein Beispiel und ich hoffe, ich werde nicht zu technisch. Es gibt ein Feedback-Tool, da sagen die Schüler zu ganz verschiedenen Punkten, wie sie es empfinden. Also zum Beispiel, der Lehrer lässt Fehler zu, ohne irgendwie böse zu sein oder so. Und dann macht der Lehrer dieselbe Umfrage. Glaubst du, dass du das machst? Und das Tool guckt, wo sind die Übereinstimmungen am größten und wo ist die Diskrepanz am größten. Also ich habe das zum Beispiel mit einer 8. Klasse in Geschichte gemacht. Da war klar, ich war der Meinung, ich habe eine tolle, also ich eine tolle ist Quatsch, sondern bei uns gibt es eine schöne Fehlerkultur. Das heißt, du darfst Fehler machen. Die Schüler fanden das auch. Das heißt, wir waren auf Null. Super, weiter so für mich. Ich war der Meinung, ich gebe denen genug konstruktives Feedback. Die waren der Meinung, eigentlich gebe ich nicht genug konstruktives Feedback. Da gab es eine Diskrepanz. Und dann weiß ich, oh, in der nächsten Zeit in dieser Klasse muss ich daran arbeiten, das Feedback deutlicher zu machen. Ne? Und das professionalisiert mich zusätzlich logischerweise, ja, weil ich natürlich dann auf meine Defizite gucke, und zwar unabhängig davon, ob das ein Defizit ist, wo ich mich jetzt irgendwie rechtfertigen müsste, ja, so nach dem Motto, hey, ich gebe euch das doch, sondern indem ich sage, naja, wenn es nicht angekommen ist, dann muss ich halt dran arbeiten und dann professionalisiere ich mich. Ich bin ein bisschen vom Hölzchen zum Stöckchen gekommen, wollte damit aber nur sagen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur an den großen Schrauben drehen. Ganz hinten im Buch sage ich ja auch, wir bräuchten mal einen richtigen Bildungsgipfel, ja. Nicht wie letztes Jahr, wo dann 2 von 16 Kultusministern kommen und eine Podiumsdiskussion machen für 1,5 Stunden, in der sie sagen, eigentlich ist alles okay. Also die großen Schrauben sind auch wichtig. Aber diese scheinbar kleinen, ja, Fehlerkultur, Unterstützung, auf den Prozess fokussieren, das sind alles Dinge, von denen ich aus der Erfahrung, aus meiner Erfahrung, aus der Erfahrung von ganz vielen Gesprächen weiß, die gehen und die funktionieren und die ich zusätzlich natürlich noch irgendwie mit 300 Fußnoten auch in die Forschung belegen kann, die man sich übrigens nicht gucken muss alle. Also jetzt nicht, dass die Leute verschreckt sind und sagen, oh Gott. Aber mir ist das einfach wichtig zu sagen, weil es so viele Mythen gibt und dann Leute irgendwie anfangen und sagen, ich will Kuschelpädagogik. Nein, im Gegenteil. Ich will nur, dass wir es schaffen, dass erstens das, was ihr erzählt habt, nicht mehr so viel stattfindet. Wieso soll ich das eigentlich machen? Was soll das? Wie mache ich das nicht in der Schule? Und dass wir zweitens nicht jedes Jahr, wie es jetzt gerade der Fall ist, 50.000 Kinder ohne Abschluss verlieren, die sozusagen direkt nach der eben Nichtbeendigung der Schule in die Sozialsysteme gehen. Das können wir uns nicht leisten. Ja? Genau, große und kleine Schaltstellen.
Ja, dann bleiben wir doch nochmal beim Ende deines Buches. Du hast es ja kurz schon angerissen. Was ist denn dein persönlicher Wunsch für das Bildungssystem der Zukunft? Also abgesehen von dem Bildungsgipfel vielleicht. Oder anders gefragt, wenn du da Teilnehmer wärst auf dem Bildungsgipfel, was würde bei dir ganz oben auf der Agenda stehen? Es gibt so viel und ich weiß, dein Buch ist auch, ja, so dick. Weißt du, also letztendlich können wir das immer nur anteasern.
Das Schlimme ist ja, ich sitze ja schon auf den Podien. Ne? Ich saß mal auf einem Podium mit der damaligen Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz und die hat gesagt, sie wünscht sich mutige Lehrer. Und da dachte ich, das ist ja toll, dass du dir die wünscht, aber wieso versuchst du nicht mitzuarbeiten an einem System, in dem man nicht mutig sein muss? Ne? Also verstehst du, ist ja immer so. Also wieso soll ich denn mutig sein? Also ich weiß schon, warum ich mutig sein soll. Weil wenn ich zum Beispiel anstatt eine Klassenarbeit zu schreiben, Podcast produzieren lasse und so, und das steht vielleicht nicht da, so, dann muss ich halt mutig sein, einen anderen Weg zu beschreiten, weil ich Potenzial entfalten will und nicht allen zeigen soll, dass man nur dann in Deutsch gut sein kann, wenn du sozusagen schon perfekte Rechtschreibung kannst. Aber wieso soll ich denn mutig sein? Also mein Wunsch wäre, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu abstrakt, dass die Schulverwaltung und Bürokratie viel mehr Rückkopplung hat mit den Leuten, für die sie ja diese Strukturen ermöglicht. Also, ne, ich frage ja, warum Schulen? Ich meine, wir labern und letzten Endes, wisst ihr, wann das letzte Mal ein Politiker öffentlich gesagt hat, dass Kinder und Jugendliche so wichtig sind?
Irgendwann in der Corona-Zeit vielleicht.
Richtig. Und zwar, als im letzten Sommer die Frage war, ob die Schulen öffnen sollen. Und das war die richtige Entscheidung. Also nicht, dass man mich falsch versteht. Das war das letzte Mal, dass ein Politiker öffentlich gesagt hat, Kinder und Jugendliche sind wichtig. Also ich meine, für die machen wir das doch. Und ich spreche mit so vielen, also auch Funktionsträgern und so weiter. Und da wird oft total klar, dass die in so einer Verwaltungs- und Techniklogik drin sind und Bildung betrachten als das, was sie vor 20 Jahren als Bildung erlebt haben, dass sie Entscheidungen fällen, die sozusagen dann am Ende unten gar nicht so ankommen können. Weil das, ne, also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen polemisch, aber es wird so gesagt, gibt halt einfach Leute, die machen Bildungspolitik für ihre Vergangenheit anstatt für die Zukunft der Kinder. Und das zu tun, und das könnte man dann wieder konkret machen. Ich kann es ganz kurz konkret machen. Wenn du sagst, du möchtest digitale Bildung, Und wenn du sagst, du nimmst iPad-Klassen, dann brauchst du Administratoren. Und nicht einen Mathelehrer, der dafür 2 Stunden kriegt und sich in den Burnout arbeitet. Wenn du willst, dass du digital arbeitest und kreativ bist, weil ne, die Kultusminister, die haben den Slang schon ganz gut drauf mit den Future Skills, dann muss auch klar sein, dass die Klassenarbeiten anders ablaufen können. Weil ansonsten sagt der Kollege, der das machen muss, er sagt mal, Leute, hackt's, ich soll jetzt mit einer Schule, mit Schülern, mit 30 iPads was machen, ständig funktioniert was nicht, ich kann doch viel weniger Inhalt machen und am Ende sollen die dieselbe Klassenarbeit schreiben wie vor 80 Jahren, das geht doch hin und vorne nicht. Und er hat recht. Und er hat recht. Also müsstest du sagen, wenn du was auf Schule drauflegst, also bitte mach das auch noch, dann musst du da nachdenken, was an der anderen Seite wieder wegfallen muss. Weil immer nur drauf machen, das funktioniert nicht. Und das zeigt sich übrigens auch. Immer mehr Lehrkräfte verlassen die Schule, obwohl sie die Verbeamtung haben. Es gibt Statistiken darüber, dass junge Lehrkräfte nach 3 bis 5 Jahren die Schulen wieder verlassen. Und das sind die Guten. Das sind teilweise, also was halt, das sind die gut, schlecht und so. Das sind Leute, die gesagt haben, ich wollte richtig was reißen, aber die Verwaltung lässt mich nicht. Und deshalb habe ich gesagt, das Wichtigste wäre ein deutlicherer Rückkanal. Ne? Also im Grunde genommen das, was jeder Influencer kennt. Wenn du Scheiße erzählst, dann kommen Leute und sagen, also irgendwie, also das ist eigentlich Quatsch. Guckt euch mal einfach mal so aus Spaß die Google-Bewertungen der Kultusministerien an. Die Rezension.
Boah, ja? da wird mir Angst und Bange, glaube ich.
Aber verstehst du, was ich meine? Also ja. wir brauchen eine noch deutlichere Anbindung. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, aber der macht mich wahnsinnig. Anfang Oktober wird Olaf Scholz, der Kanzler persönlich, bei der Auszeichnung der Schule des Jahres da sein. Ne? Unter anderem initiiert von der Robert-Bosch-Stiftung, der Zeit und ich glaube auch noch anderen. Und, diese Schulen, die da ausgezeichnet werden, das sind 6 Kategorien. Eine Kategorie ist zum Beispiel Umgang mit Vielfalt. Eine andere ist Leistung. Beides. Also nicht nur, ach Mensch, ihr seid so vielfältig. Nein, nein. Bei dieser Vielfalt kommt auch richtig was rum. Und dann stellen die sich dahin und sagen, wie toll die das gemacht haben. Jeder, der sich mehr fürs Thema interessiert, kann einfach mal gucken, welche Schule diesen Preis gewinnt. Und dann passiert nichts. Und das wäre mein zweiter Punkt. Holt euch durch den Rückkanal eine Information darüber, wie Schule sein kann, wie sie gerade ist und was die brauchen. Und fangt an, die Schulen, die doch gezeigt haben, dass es gut läuft und deren Modelle zu skalieren, damit andere da auch von profitieren. Und das sind Dinge, die wären aus meiner Sicht theoretisch möglich, wenn man genug Willen hätte und möglicherweise auch, wenn man überdenken würde, also wenn man die schwarze Null überdenken würde. Denn es ist klar, ohne große Investitionen können die Leute auch dann sagen, so ja, gut, und wir konzentrieren uns auf das Lernen, aber ich bin leider nur ein Lehrer, die anderen 3 sind gerade krank, ich kann nicht 3 Klassen gleichzeitig begleiten. Ne? Denn eine Sache ist ja auch wichtig oder ist auch richtig, wenn du das Lernen in den Fokus machst, wie ich es jetzt gesagt habe, bla bla bla, dann bedeutet das ja auch immer eine wirklich individuelle Betreuung, die gar nicht leistbar ist, wenn du nicht genügend Kollegen hast, ne? Da muss ich halt hinstellen und es erzählen oder ein YouTube-Video anmachen. Das kann es ja auch nicht sein.
Bob, ich habe noch eine allerletzte Frage, weil wir jetzt so viel über die Zukunft gesprochen haben. Du bist ja selbst Vater, deine Tochter ist, glaube ich, 8. Wie begleitest du sie jetzt am besten durch die Schule, so wie sie halt ist, auch wenn sie nicht perfekt ist? Hast du da nochmal einen Rat für all unsere Hörer und Hörerinnen?
Naja, ich versuche das umzusetzen, was ich gesagt habe. Also ich mache das wirklich aktiv, reflektiert, ne? Das, was ich gesagt habe. Ich mache das so. Was hast du heute gelernt? Ich versuche das mit der Relevanz, ich versuche das mit den Orten, ich versuche das mit den Möglichkeitsräumen. Aber eine Sache ist auch klar. Es gibt Charaktertypen, das ist übrigens auch männlich-weiblich, das wissen wir auch. Jungs bräuchten eigentlich viel mehr Bewegung. Mädels sind manchmal in dem Kontext von Sitzen und was machen völlig fein. Ja, meine Tochter macht das ja sogar zu Hause. Die hat eine Freundin dann und dann basteln die 3 Stunden. Ja, also was will ich damit sagen? Die Schule ist ja sozusagen auch heutzutage nicht die Hölle für alle. So, Ne, es ist irgendwie, das wäre ja ein völlig schräges Bild, sondern es ist eher so, es gab ja letztens noch mal eine Umfrage, eine OECD-Umfrage, alle Deutschen geben dem Schulsystem irgendwie so eine 3. Also wir sind so, also wahrgenommenes Mittelmaß irgendwie und sind im internationalen Vergleich auch Mittelmaß. Also für einige funktioniert es ganz, ganz okay. Ne? Das ist, ich will keinen Alarmismus betreiben. Die Frage ist halt, ob wir uns damit zufrieden geben als Land, das wirklich nur eine Sache hat. Bildung. Nur eine einzige Sache. Und wir wissen jetzt schon, wir haben die Start-ups sind massiv eingebrochen, ja. Wir haben wir haben viel zu wenig Gründungen in den Schlüsselindustrien geht's gerade bergab und so weiter. Und wie ich es gesagt habe, jeder Euro, der dort eingezahlt wird, würde hinten raus sich nochmal richtig auszahlen. Aber das heißt, ich versuche meine Tochter so zu begleiten, dass ich ihr möglichst wenig Druck mache und möglichst oft betone, wie geil Lernen ist. Und ehrlich gesagt muss ich mich da auch nicht verstellen, weil es mir ja auch so geht. Ey, was glaubt ihr? Die letzten 10 Jahre, als ich noch kein großes Buch geschrieben hatte und einfach nur, in Anführungsstrichen, nur unterrichtet habe und darüber geblockt habe und meinen Podcast gemacht habe, das war ein 10-jähriges weiteres duales Studium, was ich da gemacht habe. Ne? Und das ist geil. Das macht Bock.
Ich würde ja dazu tendieren, wenn wir das fast in jeder zweiten Folge sagen, aber ich würde gerne einen zweiten Teil unseres Podcasts irgendwie mal anstreben, weil ich glaube, wir haben noch so viele Fragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marco, aber ich habe mir doch noch weit mehr aufgeschrieben, als wir jetzt abhandeln können.
Ja. Ist bei mir auch so. Nun muss man sagen, meine Kinder mit 15, 18 sind so ein bisschen aus der Schule so langsam raus. Mein Sohn hat ja gerade Abi gemacht. Da ist ja immer die Frage.
Da geht das Lernen ja erst richtig los.
Ja, das stimmt. Ne? Das
haben wir ja verstanden.
Gut, also, aber vielleicht können wir erstmal den Hörerinnen und Hörern raten, Bobs Buch zu lesen, oder?
Ja.
Das wäre schon mal der erste Weg.
Aber meine allerletzte Frage für heute dreht sich halb um die Schule.
Hast du das schon mal gesagt, oder?
Wir sagen das öfter, das ist unsere Standardfluss.
Wir sagen das öfter. Das ist, ne, du merkst, wir haben es einfach schwer, dann davon loszukommen, uns loszueisen. Wir haben eine Spotify-Playlist von den echten Papas, für die echten Papas, für alle echten Papas. Und die erweitern wir immer von Gesprächsfolge zu oder von Gespräch zu Gespräch mit den Wünschen unserer GesprächspartnerInnen. Darum meine Frage an dich. Welchen Song dürfen wir sozusagen mit auf die Liste packen, der dich vielleicht, weiß ich nicht, begleitet, heute Morgen begleitet, generell bei der Schule begleitet? Das ist für dich das musikalische Synonym zur Schule. Weiß ich nicht. Irgendwas, was du so, wo du sagst, so, also, der muss auf jeden Fall
ich
raus.
Ich habe ja, also erstmal, wie geil ist das denn? Also das ist ja eine glorreiche Idee. Ich war mal bei Deutschlandfunk Zwischentöne, ne? Da durfte ich dann so 10 Songs mitnehmen und immer darüber reden. Deshalb nehme ich jetzt keinen Klassiker, sondern eins, was ich erst vor 3 Monaten entdeckt habe und was, glaube ich, auch total unbekannt ist. Das heißt 10 and True. Und in dem Song geht's eben darum, dass also es ist ein bisschen, also abgedroschen könnte man sagen, so dieses Follow Your Dreams, ja. Aber da geht's eben darum, dass wie sich sozusagen der ich sag's jetzt einfach, weil ich bin, ihr wisst, ich bin Deutschlehrer, das lyrische Ich mit 10 Jahren sich Vorstellungen gemacht hat, die dann erstmal nicht eingetroffen sind und es Leute gab, die gesagt haben, das klappt nicht so und der Refrain ist dann eben dass es eben doch klappt, wenn man irgendwie dran bleibt. Und das ist so ein bisschen auch mein Credo, als ich vor 2 Jahren, das ist jetzt voll die Selbstlobhubelei, aber ich darf das gerade, bitte lass mich das gerade mal, habe ich völlig unerwartet den Blogger des Jahres Award bekommen. Völlig unerwartet, weil Diana zu Löwen, diese Rieseninfluencerin, war auch da nominiert und noch jemand, der so Recherchen gemacht hat und ich dachte, ja komm, dabei sein ist alles. Und auf diesem Award steht drauf, warte mal, wie steht's da genau? Per Per aspera ad astra heißt das, glaube ich. Und das heißt ungefähr so nach dem Motto, durch Anstrengung durch den zu den Sternen. Und ehrlich gesagt, ich mag ja sehr, was ich tue, aber ich glaube, dass dieses Dranbleiben bei etwas einfach eine fundamental wichtige Sache ist. Und natürlich geht die auch viel besser, wenn man eben ja plötzlich merkt, wow, ich liebe das. Und meistens ist es ja so, wenn man irgendwas liebt und denkt, boah, ich kann das schon ganz gut, dann merkst du relativ schnell, eigentlich bist du gerade erst am Anfang. Aber dann lässt du dich davon natürlich dann resignierst du nicht, sondern denkst, oh Mann, ich dachte, ich wusste viel, aber jetzt merke ich, ich weiß ja überhaupt noch nicht so viel. Und jedenfalls, das wird aus meiner Sicht in dem Lied irgendwie total nett in musikalische Form gebracht.
Cool. Meinst du, Flo, du findest dieses Lied und kannst es auf die Playlist packen?
Ach, mit Sicherheit.
Ja, gut, okay. Also, dann kommt dieses Lied, was wir bisher noch alle nicht kennen, aber bald natürlich als Ohrwurm im Ohr haben, auf unsere Spotify-Playlist der echten Papas, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung, die ihr abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast natürlich selbst. Abonnieren, anhören, weitersagen, bewerten, was man halt so mit Podcasts macht. So, und wo wir gerade noch ein bisschen Werbung machen, wir haben ja schon ganz viel Werbung für dein Buch gemacht, Bob. Das ist ja auch relativ neu. Wo findet man dich sonst so? Also, und was kommt als nächstes? Bei Instagram als Netzlehrer, dein Blog, dein Buch, dein Podcast. Wann kommt die TV-Sendung?
Naja, also @Netzlehrer, ist man, glaube ich, bei allem dran. Ich mache ja noch eben die Schule brennt, den Podcast für alle, die sich so mit Schule und Bildung befassen und vor allen Dingen mal so hören können, was noch alles geht. Ne? Die sind auch Folgen mit, ich hatte jetzt eine, die sich mit Autismus auskennt, zum Beispiel, solche Sachen. Den Familienrat mit Katja Saalfrank, den mache ich ja auch, aber ich glaube, das ist alles gesagt. Also wenn man mir auf Instagram folgt, dann kann man, glaube ich, gar nicht anders als mitkriegen, was ich noch so mache.
Gut, und dann hoffen wir natürlich irgendwie, dass Bob Blume der nächste Bildungsminister wird, oder? Wahlen sind ja auch bald.
Ob ich mir das wünschen würde, ist noch eine andere Frage.
Gut, wir wünschen uns das, was du dir wünschst.
Ganz viel Gestaltungsspielraum.
Gut, ja, vielen, vielen Dank für diesen Input.
Schön, dass du da warst.
Ja, wir würden gerne nachsitzen bei dir, aber die Zeit drängt.
Gut. Ja, wie ihr gesagt habt. Also es ist jetzt schade irgendwie, dass du das beendest. Den Unterricht beende eigentlich immer noch ich. Ja?
Entschuldigung. dann sage ich nochmal ganz schnell, vielen Dank an alle, Hörer. Die Hörer hoffentlich wieder in 2 Wochen. Und das letzte Wort sei dir gegönnt.
Ganz im Ernst, ich habe mich immer bemüht, solche Dinge nicht zu sagen und das werde ich mich auch weiterhin bemühen. Ganz vielen Dank für die Einladung und die Fragen. Hat mir Spaß gemacht.
Schön, dass du da warst. Okay. Dankeschön.
Vielen Dank, bis dann.
Bis bald.
Ciao. Tschüss.